Die Christenpriester, die erzählen uns immer und immer wieder, dass ihr Gott die Menschen liebt. Ich kann das im Alltag nicht erkennen. Christenkinder sterben, Heidenkinder sterben. Christen und Heiden werden krank. Das Vieh verreckt den Heiden wie den Anhängern des aufgehängten Gottes. Und Hunger, Dürre und Missernten treffen auch Christen wie Heiden. Wenn dieser Gott seine Menschen liebt, dann müsste sich das doch auch in ihrem Alltag auswirken. Dann müsste sich seine Liebe doch zeigen. Und da das nicht so ist, scheinen ihm seine Leute doch reichlich egal zu sein. Dieses Zitat stammt von Uhtred. Kennt jemand Uhtred? Nicht? Ist auch nur ein fiktiver Charakter. Und zwar die Uhtred-Saga ist gerade eine Reihe von historischen Romanen, die ich gerade lese. Und dieser Uhtred ist ein Kriegsherr des ersten englischen Königs Alfred um das Jahrtausend herum. Und Alfred war ein sehr frommer König, ein christlicher König, dem Gott unheimlich wichtig war. Und sein oberster Kriegsherr in diesem Buch ist Heide. Er glaubt an Thor, er glaubt an die alten Götter und verachtet diesen aufgehängten Gott. Uhtred weiß, auch seine Götter kümmern sich nicht um die Menschen. Die feiern, die haben Spaß, aber die behaupten wenigstens nicht, dass sie ihre Leute lieben würden. Im Gegensatz zum Christengott. Und als ich das gelesen habe, hat mich das wirklich angesprochen. Und habe mich gefragt, ist da nicht wirklich was dran? Wenn unser Gott uns liebt, müsste sich das nicht noch viel mehr im Alltag von uns zeigen? Müssten dann nicht hier in der Christusgemeinde lauter gesunde, glückliche, reiche Menschen leben? Mit gelingenden Ehen, mit wohlgeratenen Kindern, mit dick gefüllten Bankkonten? Dabei, wenn dieser Gott uns liebt, uns doch nur Gutes will, sollten wir dann nicht alle alt und lebenssatt werden, fit und gesund bis in den letzten Moment und dann fröhlich sterben und in die Ewigkeit heimgehen? Sollten dann nicht psychische Krankheiten bei uns völlig unbekannt sein, weil unser Gott uns davor bewahrt, weil er doch Traumata, weil er Verletzungen, weil er schlimme Geschichten heilen kann und wieder gut macht? Müssten wir nicht viel mehr merken, dass da mehr ist als bei anderen, die Jesus nicht nachfolgen? Ich hoffe, dass die alten Hasen hier jetzt sagen, nee, natürlich nicht, und mir auch erklären könnten, warum. Hinter diesem Denken, was ihr hier gerade gehört habt, steht ein Motto, das, glaube ich, in allen Kulturen zu allen Zeiten ganz groß war. Eine Hand wäscht die andere. Ich glaube an diesen Gott und diene ihm, dafür tut er mir Gutes. Oder auch andersrum, er tut mir Gutes und wenn ich das erlebt habe, dann diene ich ihm auch. Das ist die perfekte Definition von Religion. Religion behauptet, das ist ein Deal zwischen Gott und mir. Ich tue was für dich, du tust was für mich. Und die Sache mit Jesus funktioniert aber so völlig anders. Die stellt das Ganze auf den Kopf. Jesus tut alles ohne Vorbedingung. Ohne, dass wir was dafür tun müssten. Er tut alles, damit wir in die heile Beziehung zu Gott zurückkommen können. Und wir reagieren dann aus Dankbarkeit, aber nicht aus dieser Notwendigkeit. Es gibt keinen solchen Deal. Das ist die Theorie. Ich habe diesen Einstieg gewählt, weil er einer ganz tiefen Sehnsucht in mir Ausdruck verleiht. Um das zu erklären, lese ich euch den Predigttext von heute vor. Der ist relativ kurz. Ich habe noch einen Vers von davor mit aufgenommen, dass man den auch richtig versteht. Wir sind in Lukas 10. Jesus hat seine 12 Jünger ausgesendet. Die haben Menschen geheilt, die haben Dämonen ausgetrieben, sind begeistert zurückgekommen, haben auch eine erste Krise erlebt. Jesus hat geheilt, Wunder getan. Sie haben Gottes Herrlichkeit gesehen. Und dann setzt unser Text ein. Lukas 10, Vers 1 und 17 bis 20. Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude: Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Jesus antwortete: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Mehr als Alltag, das ist heute das Thema. Wie sieht dein Alltag mit Jesus aus? Wie viele Dämonen hast du letzte Woche ausgetrieben? Wie viele Kranke hast du letzte Woche geheilt? Wie viel hast du letzte Woche erlebt, dass Menschen frei geworden sind von ihren Bindungen, von ihren kaputten Dingen? Gar nicht? Okay, erweitern wir es. Letzten Monat. Dieses Jahr. Ich vermute, wenn ich frage, wer hat das denn schon überhaupt mal erlebt? Dann kommen vielleicht einzelne Meldungen. Und dann kann man sagen, jawohl, ha, es passiert. Es passiert unter uns. Das stimmt, was da steht. In 100 Leben vielleicht einmal. Da muss doch mehr sein, oder? Warum passt das denn nicht zusammen? Da steht's doch. Jesus hat uns die Macht gegeben über Dämonen, über das Böse. Er hat uns ausgesandt zu heilen. Und es sind die Highlights schlechthin, wenn wir das mal erleben. Da muss doch mehr sein, oder? Johannes der Täufer schickt seine Jünger zu Jesus in Lukas 7. Und sie sollen Jesus fragen, bist du der Retter, auf den wir gewartet haben? Oder müssen wir auf jemand anderen warten? Und Jesus ist gerade so dabei, Dämonen auszutreiben und Menschen zu heilen, unterbricht seine Arbeit kurz und sagt dann zu diesen Jüngern, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Das passiert, wenn der Retter kommt. Das passiert, wenn Jesus in unser Leben tritt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören. Wunder über Wunder. Wie sieht dein Alltag aus? Sonntags Gottesdienst. Und heute Abend, wenn ich dich frage, was war der Predigttext? Aus der Bibel, ja. So. Wahrscheinlich. Das kriegen wir noch hin. Stille Zeit, jo, mach mal. Alle 2 Tage mindestens. Garantiert 5 Minuten. Sehr still. Ja, und Gemeinschaft haben wir auch. Mal mehr, mal weniger, mal netter, mal weniger nett. Auch mit Verletzungen und so. Ich war in der Sitzung, wo leitende Pastoren aus ganz Deutschland zusammen waren. Wir haben uns über diese Sehnsucht ausgetauscht. Und es war für mich auf der einen Seite ein heiliger Moment und auf der anderen Seite so ernüchternd. Da sitzen Leiter, hingegebene Menschen und die fühlen sich wie ihr, wie ich jetzt vielleicht. Warum ist da nicht mehr? Warum erleben wir das nicht mehr? Warum sind da keine Wunder in meinem Leben? Warum ist da so viel Alltag? Warum sind unsere Gemeinden so schrecklich nüchtern? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, bin ich der Richtige, um euch diese Predigt zu halten? Denn diese Sehnsucht ist auch in mir. Und ich kann euch keine Antwort geben. Vielleicht schon, mal gucken. Aber ich predige heute zuallererst mir selbst. Ich predige heute zuallererst mir selber und ich möchte mich mit euch auf diese Reise begeben, wo dieses Meer, was wir hier entdecken im Bibeltext, sein könnte, wo sich das versteckt, wo das in unserem Leben denn drin ist. Und jetzt schauen wir mal, überraschenderweise in 3 Punkten, wie wir diese Sehnsucht hier, wie wir der begegnen können. Und ich möchte beginnen im 1. Punkt mit einer ganz nüchternen Auslegung. Und hier muss ich eine kleine Vorbemerkung machen. Ich bin in diesem Spagat. Ich glaube, ich kann euch anhand der Bibel und unseres Predigttextes sehr gut und fundiert erklären, warum wir das heute nicht mehr so erleben. Und halte das für richtig. Und auf der anderen Seite will ich aber diese Sehnsucht nicht wegdiskutieren. Will ich nicht alles wegreden und wegerklären? Und wenn ich den Text nur lang genug in die kleinsten Kleinigkeiten zerlege, dann können wir uns wieder beruhigt zurücklehnen, weil das ist ja nicht so. Das will ich auch nicht. Und diese Spannung, die müssen wir heute aushalten. Dass wir sagen, wir sind Gottes Wort verpflichtet, das ordentlich auszulegen. Und gleichzeitig sind wir auch verpflichtet, diesem allmächtigen Gott, der alles kann, alles zuzutrauen. Über unser Erleben hinaus. Das Alte Testament kennt diese Vorstellung von einer Hand wäscht die andere. Na, das ist der Bundesgedanke. Der allmächtige Gott erwählt das Volk Israel und es gibt einen klaren Vertrag. ihr haltet euch an meine Gebote, dann werde ich euch segnen. Ich gebe euch das Land, das ich verheißen habe, ich beschütze euch vor euren Feinden und ihr werdet alt und lebenssatt sterben bis in die 10.000. Generation. Das ist genau das, was wir bei Uhtred da finden. Ne? Dieses, ich tue, dann tut ihr. Das Neue Testament ist komplett anders. Das Neue Testament kennt diesen Gedanken nicht. Im Neuen Testament ist im Zentrum das Heilshandeln Jesu. Es geht um Nachfolge. Es geht um Gotteskindschaft. Es geht darum, wie ich mit meinem Gott versöhnt leben kann und dass er dafür alles getan hat. Und alles Übernatürliche, was wir da finden, ist Beifang. Alles Handeln Gottes über dein Heil hinaus sind Nebenprodukte, ist die logische Folge von Gottes Handeln an dir. Das passiert, das nehmen wir so nebenbei mit. Dieses, ihr tut, dann tue ich, gibt es im Neuen Testament nicht. Im Neuen Testament geht es nicht um Wunder. Das ist ein steiler Satz, wenn man sich die Evangelien durchliest. Ne? Ein Wunder am nächsten. Aber das ist nicht das eigentliche Thema. Sie sind ein Nebenprodukt der Nachfolge Jesu. Wenn ihr euch den Satz behaltet, ist schon ganz viel gewonnen. Wunder sind im Neuen Testament ein Nebenprodukt dessen, wenn wir Jesus nachfolgen. Das sagt Jesus selber, wörtlich, in Vers 20. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Schaut nicht so sehr auf diese Wunder. Freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Darum geht es, dass dein Name im Buch des Lebens steht, dass du versöhnt mit Jesus leben kannst. Das ist das Ziel des gesamten Neuen Testaments. Die Aufgabe der Christusgemeinde ist es nicht, sich mit dunklen Mächten zu betteln. Die Aufgabe der Christusgemeinde ist es nicht, den Ärzten hier in Neustadt Konkurrenz zu machen, weil wir alle Menschen auf wundersame Weise heilen. Die Aufgabe der Christusgemeinde ist es nicht, Menschen ein volles Bankkonto zu bescheren. Die Aufgabe der Christusgemeinde ist es, Menschen dazu zu bringen, dass ihr Name am Ende im Buch des Lebens steht, dass unsere Namen da geschrieben sind, dass wir Jesus nachfolgen. Dafür sind wir da. Das ist das Ziel unserer gesamten Arbeit. Und wenn was anderes dabei passiert, netter Beifang, dann ist das super. Aber das ist nicht das Ziel, warum wir hier zusammen sind. Unser Ziel ist die Rettung von Menschen. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn du die Evangelien liest, dass du dich fragst, ey, warum passiert das heute nicht mehr? Da war hinter jedem Stein ein Dämon. Dauernd sind Kranke gesund geworden. Dauernd, also das ist ständig. Und ich glaube, ich kann euch das erklären. Denn auch im Neuen Testament sehen wir da eine Entwicklung. In den Evangelien ständig, in der Apostelgeschichte passiert es noch ab und zu und in den Briefen scheinen wir irgendwie im normalen Leben angekommen zu sein. Ja, in Korinth, die zoffen sich die ganze Zeit, nur mit sexuellen Fehlverhalten und Streitigkeiten vor Gericht. Da geht's null um Übernatürliches, nur um das ganz menschliche Zeug. Und ich glaube, es ist genau das, was bei uns auch ist. Wenn der Sohn Gottes auf die Erde kommt, dann steht die Welt Kopf. Und nicht nur die sichtbare Welt, sondern auch die unsichtbare Welt. Das Kommen Jesu auf diese Erde war eine Zeitenwende in der gesamten Geschichte dieser Erde. Und die Dämonen und die bösen Mächte haben gemerkt, es ist vorbei. Das, wie es vorher war, geht jetzt nicht mehr, weil Gott hat alles auf den Kopf gestellt. Stellt euch vor, ihr habt ein Wespennest und stecht da einmal kräftig rein. Dann geht's richtig rund. So war das auch mit Jesus. Der kam auf diese Welt und alles stand Kopf und ein Wunder am anderen, weil alles aus den Fugen geraten ist. Und es ist wie, als wenn ihr einen Stein ins Wasser schmeißt. Am Anfang Platsch und große Wellen und es wird dann immer wieder immer kleiner. Und so ruckelt sich alles wieder so ein bisschen ein. In Gebieten auf dieser Welt, wo zum ersten Mal das Evangelium Raum nimmt, wo es zum ersten Mal zu Erweckungen kommt, da passieren auch die Wunder, weil da wieder alles Kopf steht. Und so ist es normal, dass wir heute nicht mehr so viel erleben wie damals bei Jesus in den Evangelien. Schon 50 Jahre später hat das aufgehört. In Korinth, in Philippi, in Ephesus. Schon da war das nicht mehr so. So, jetzt habe ich viel erklärt und nüchtern und warum das alles so ist. Aber ich habe gesagt, ich will mich damit nicht zufrieden geben. Dieses Gefühl, da muss doch mehr sein, da ist was dran. Ich glaube, dass wir da ein Defizit erleben. Das ist so und das können wir auch nicht wegdiskutieren. Es kann doch nicht sein, dass diese Nachfolge Jesu nur beten, Bibel lesen, Gottesdienst gehen ist. Was heißt es? Mehr Alltag, mehr als Alltag. Was sind diese Schritte ins Meer? Und ich glaube, ich kann mich da am Anfang meines zweiten Punktes auf den Einstieg meine letzte Predigt beziehen. Da habe ich so ein bisschen geschildert, wie langweilig Glaube ist. Und erschreckend viele von euch haben durchgenickt. Ja, warum ist das so? Und ich glaube, diese Langeweile im Glauben und dieser Alltag liegen daran, dass wir eine grundlegende Sache falsch verstehen. Zutiefst menschlich. Wir versuchen, Jesus in unser Leben zu integrieren. Wir stellen Jesus als einen weiteren Baustein rein. Und dann haben wir langweiligen Alltag. Wenn Jesus aber das Zentrum wird, schaut es anders aus. Wenn wir Jesus nur als einen Baustein nehmen, dann wird diese Sehnsucht kommen, weil da merken wir, das passt nicht. Da ist was schief, das ist anders gedacht, da ist doch mehr. Und im Text erleben wir, dass wir Abenteuer nur erleben werden, wenn wir uns von Jesus senden lassen. Wenn wir es zulassen, dass er uns aus unserer Komfortzone heraussendet und wir unsere Komfortzone verlassen. Und das ist nicht nur im Glauben so. Das gilt für ganz viele Lebensbereiche, funktioniert das. Ich mache es mal am Beispiel Laufen. Wenn jetzt heute noch die Wolken weggehen, haben wir einen perfekten Lauftag. Sonne, 15 Grad. Und wenn ich jetzt heute 10 Kilometer auf dem Eichstahlradweg laufen gehe, ist das wunderschön. Entspannend, ich kann das genießen, Sonnenstrahlen, Bewegung. Ich komme nach Hause, dusche und habe den Lauf vergessen. Nichts Besonderes. Ja, das ist das, was ich kann, was ich kenne, was ich genieße, was schön ist. Aber das verändert mein Leben nicht. Ich habe dieses Jahr ein paar Mal meine Komfortzone läuferisch verlassen. Ich hasse es, im Dunkeln zu laufen. Ich vermeide das, wo es nur geht. Ich hasse es, im Dunkeln im Wald zu laufen, noch viel mehr. Und ich hasse es, im Dunkeln im Wald auf unbekannten Wegen, das ist das Schlimmste, was es gibt. Und trotzdem bin ich dieses Jahr einmal eine ganze Nacht durchgerannt. Ich habe mich nach einem langen Arbeitstag um 22 Uhr in den Zug gesetzt, bin ins Fränkische Seenland gefahren und um knapp Mitternacht bin ich losgelaufen auf einem mir völlig unbekannten Wanderweg, nur mit einem Navi in der Hand und bin 60 Kilometer durch die Nacht gerannt. Und ich habe so viel gelernt in diesem Lauf. Sturm und Regen nach Mitternacht ist noch ekliger als tagsüber. In Fledermausschwärme zu geraten, kann einem ganz schön ängstigen. Unterschiedliche Tiere haben unterschiedlich leuchtende Augen, wenn man sie anstrahlt. Gruselig. In absoluter Übermüdung die Sonne aufgehen zu sehen, wenn die Welt so langsam wieder Farbe bekommt, ist unfassbar. Anzukommen, am Bahnhof zu sitzen und den ersten Kaffee zu trinken, ist ein Traum. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich schon dieses Jahr am Eichtalweg 10 Kilometer gelaufen bin. Aber ich werde nie diese Nacht vergessen. Im Fränkischen Seenland, vor der ich so einen Schiss hatte. Währenddessen ich so viel Schiss hatte. Aber es hat sich eingebrannt. Das ist eine Erinnerung, die habe ich lange jetzt. Weil ich meine Komfortzone verlassen habe. Dein Glaube mit Jesus ist ganz viel Alltag, ist ganz viel Gottesdienst, wo du danach nicht mehr weißt, worum jetzt eigentlich die Predigt ging, ist ganz viel Hauskreis, der einfach nett war, ist ganz viel Bibellesen und Beten, was auch mal ein bisschen uninteressant ist, ist ganz viel, ja, Jesus ist da, auch wenn ich nicht immer an ihn denke. Und das ist gut so, das ist in Ordnung, das ist normal. Aber ich glaube, dass da mehr sein kann. Wenn du Abenteuer mit Jesus erleben willst, dann musst du aus deiner Komfortzone raus. Dann musst du dich von Jesus senden lassen. Vielleicht sagst du jetzt, Moment mal, Chris, aber das will ich gar nicht. Ich will nicht durch die Nacht laufen. Also im übertragenen Sinne, ja, in Glaubensfragen. Ich will einfach nur Alltag mit Jesus. Dann ist das völlig okay. Dann hat das keinen null Einfluss auf dein Heil. Dann liebt dich Jesus genauso, dann vergibt er dir genauso, dann stehst du genauso im Buch des Lebens. Aber du wirst keine Abenteuer erleben. Ich habe eine nette Geschichte gefunden. Was wäre gewesen, wenn Abraham nicht gegangen wäre? In Genesis 12, wenn Gott zu Abraham sagt, du geh weg von deiner Familie in das Land, das ich dir zeigen will. Und Abraham sagt, du Gott, muss ich? Gott, nö. Nee, dann Gott, dann würde ich lieber hier bleiben. Dann hätte Gott gesagt, alles klar. Dann hätte er ein erfülltes Leben gefühlt, wäre vielleicht bewundert worden von den Leuten für seinen starken Glauben und seine Treue zu Gott hier in Haran. Hätte vielleicht trotzdem den Sohn bekommen. Aber er wäre nie Melchisedek begegnet. Er hätte nie um Sodom gerungen. Er hätte nie drei Engel beherbergt. Er hätte nie das verheißene Land gesehen. Und Gott hätte sehr wahrscheinlich Isaak gesendet, um all das zu sehen. Wir werden Gottes Wunder nur sehen, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Und ich möchte euch direkt den Zahn ziehen, dass das immer toll ist, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Im Gegenteil, ich glaube, dass ein hingegebenes Leben über unsere Grenzen, über den Alltag hinaus mit Jesus nicht schöner ist, sondern anstrengender, härter, vielleicht sogar unangenehmer. Fragt mal Menschen, die ihren Glauben auch in Verfolgungssituationen leben. Die sind nicht gesünder, reicher, schöner. Im Gegenteil. Und das war beim Laufen genauso. Wie gesagt, Gewitter um 2 Uhr nachts ist nicht schön. Aber das Ergebnis am Ende ist es schon. Ist es, dass es lohnenswert ist. Und das sagt Jesus genauso in Johannes 11. Er sagt, wenn du mir glaubst, dann wirst du Gottes Wunder sehen. Das ist die Geschichte von Lazarus. Er redet dann mit Maria. Oder glaubst du mir das sehen? Okay, bleibt noch ein letzter Schritt. Was machen wir jetzt mit dieser Sehnsucht nach dem Übernatürlichen? Wie geht das? Wie funktioniert das, die Komfortzone zu verlassen? Naja, wir werden Gottes Wunder sehen, wenn wir das tun. Und ich glaube, wir werden unsere Komfortzone verlassen, wenn wir in Gottes Wirklichkeit leben. Oh, super, total frommer Theologensatz. Ja? Aber was heißt denn das? Was heißt es, in Gottes Wirklichkeit zu leben? Wir leben in der Wirklichkeit unserer Welt. Völlig normal. Wie sieht die aus? Wir leben in einer rationalen Welt. Wunder gibt es nicht. Alles muss erklärbar sein. Und wenn es nicht erklärbar ist, haben wir nicht lang genug geforscht oder es war einfach Zufall. Und wir Christen sagen ja, nee. Wir wissen ja, dass es anders ist. Aber diese Wirklichkeit unserer Welt prägt uns. Was machst du als erstes, wenn du krank bist? Du nimmst eine Tablette. Weil das funktioniert. Beten tut man dann vielleicht auch noch, wenn wir daran denken. Ja, das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Das ist normal für uns. Aber Gottes Wirklichkeit sieht anders aus. Gottes Wirklichkeit sagt, da ist mehr zwischen Himmel und Erde, als wir sehen und verstehen. Gott sagt, da gibt es einen allmächtigen Gott, der nicht nur handeln kann, sondern handeln will, der uns liebt, der für dich ist und der in Beziehung zu dir tritt. Das ist Gottes Wirklichkeit. Und aus der Komfortzone rauszugehen, bedeutet, zwischen diesen beiden Wirklichkeiten zu wechseln und mehr von der Wirklichkeit von uns in Gottes Wirklichkeit zu kommen. Und das ist zuallererst eine kognitive Entscheidung. Das wird nicht so passieren. Das ist nicht on-off, sondern das sind Schritte, das ist eine Bewegung. Und ich glaube, zwei Dinge helfen uns dabei. Das eine ist, du musst deine Erwartungshaltung ändern. Wir müssen glauben, was Gott uns in seinem Wort sagt und uns dann dementsprechend verhalten. Und das ist genau das Kognitive. Das geht nicht um Gefühl oder sonst was, sondern ich muss mich entscheiden, das zu tun. Ich glaube, dass Gott Gebet erhört. Also bete ich. Ich glaube, dass Gott Menschen heilen will. Also bete ich für Heilung. Punkt. Ich glaube, dass Gott heute noch handeln will. Also handle ich in seinem Namen. Das ist eine Entscheidung, das zu wollen und zu tun. Ich probiere es mal am Beispiel meiner Familie deutlich zu machen. Meine Entscheidung ist, dass ich mit meiner Familie in dieser Wirklichkeit Gottes leben möchte. Wenn meine Kinder Schmerzen haben, wenn sie Albträume haben, wenn sie Ärger im Kindergarten haben, ist das Erste, was ich tun will, dafür zu beten. Natürlich, wenn ich das andere einfach abstellen kann mit menschlichem Verhalten, dann tue ich das alles, was ich kann. Gott hat uns Verstand gegeben, ne? Aber dieses, boah, Kind wacht nachts auf. Hey, dann gehe ich hoch und bete dafür, dass Gott die Angst nimmt. Mein Kind kommt und sagt, ich habe Schmerzen, dann bete ich dafür, dass Gott heilt. Wenn meine Frau sagt, sie hat jemand verletzt, also innerlich verletzt, dann bete ich dafür, dass Gott Heilung schenkt und dass Gott Vergebung schenkt. Das ist das Erste, was ich tun will. Und ich will glauben und danach handeln. Und das Zweite ist, mach dich abhängig von Gott. Das finde ich ganz widerlich. Ich hätte so gerne, dass Gott sich an meine Pläne hält. Nein, ich bin Pastor, ich muss fromm sagen, dass Gott meine Wege segnet. Das klingt besser, ne? Ist aber genau dasselbe. Und so läuft es nicht. Gott will, dass wir von ihm abhängig sind. Und zwar absolut. Er handelt, wann er will, wie er will und wo er will. Und in dieser Abhängigkeit zu leben, das ist die Herausforderung, die wir haben. Wenn wir uns in diese Abhängigkeit begeben, dann verlassen wir unsere Komfortzone. Dann treten wir in die Wirklichkeit Gottes, weil wir sagen, alles klar, du kannst handeln, wann immer du willst. Und ich kann es nicht erzwingen und ich vertraue, dass du es machen wirst, wie und wann du willst. In Freiberg war die Gemeinde immer kurz vorm Pleitegehen. Immer, die ganze Zeit. Es war nie klar, ob ich nächstes Jahr noch angestellt sein kann. Und ich habe Gott einmal gesagt, du, ich spiele jetzt Lotto. Und jeder Cent, den ich gewinne, geht in die Gemeinde. Und ich hatte 0 richtige und jede Zahl war 1 daneben. 1 drüber oder drunter. 6 Mal. Und ich habe Gott lachen hören. Er hat gesagt, so nicht, mein Freund. Ich gebe nicht im Voraus. Ich gebe es dir dann, wenn ihr es wirklich braucht. Und ich bin damit zu meinem Mentor mal gegangen und habe gesagt, boah, es macht mich fertig, wenn nächstes Jahr 5 Leute sterben und es wäre demografisch überhaupt keine Frage, das hätte passieren können, dann kann ich die Gemeinde zumachen. Und ich beneide dich mit deiner großen Gemeinde, da könnten 10 Familien wegziehen und ihr würdet es noch nicht mal merken. Dann guckt er mich an und sagt, das stimmt doch nicht. Wir leben über unsere Verhältnisse, weil wir in der Wirklichkeit Gottes leben. Und weil wir alles von ihm erwarten und nicht von unseren Möglichkeiten. Und der Satz hat mich so beeindruckt und so geprägt. Der gilt nämlich nicht nur für Geld und für Gemeinden, sondern auch für unser Leben. Wenn wir in der Abhängigkeit Gottes leben, dann wagen wir mehr, als wir eigentlich können. Was unser Geld angeht, was unsere Kraft angeht, was unseren Einsatz angeht, was unsere Liebe angeht, alles. Weil wir erwarten, dass der allmächtige Gott uns überreich geben wird, dummerweise zu der Zeit, wenn er meint und auf die Art, wie er meint. Aber merkt ihr, wie wir auf einmal auf seine Wunder angewiesen sind, wenn wir uns in seine Wirklichkeit begeben, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. So, wo sind sie jetzt? Unsere ausgetriebenen Dämonen, unsere sehenden Blinden, unsere aufgeweckten Toten? Wo sind sie, die übernatürlichen Wunder Gottes in unserer Gemeinde? Ich hoffe, dass ich mit der Predigt euch so ein bisschen helfen konnte, euer Denken zu korrigieren. Es geht nicht um Wunder. Es geht um Heil. Es geht um heile Beziehungen zu Jesus, für dich und für die Menschen um uns herum. Aber auf der anderen Seite will ich dir Mut machen, dich auszustrecken nach dieser Wirklichkeit Gottes, nach diesem Mehr, mehr als Alltag, dass du Bock hast, diese Komfortzone zu verlassen und zu sagen, ja, und ich setze alles auf diese Karte. Es einen Schritt weiter mit Gott zu wagen. Jetzt kommt der Lobpreis und im Lobpreis kommt das Abendmahl und es könnte ja eine wunderbare Gelegenheit sein, mit Jesus dann nochmal ins Gespräch zu kommen und gemeinsam mit ihm den nächsten Schritt zu planen. Amen.